Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Kölner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der ehemalige Bundeskanzler und Unternehmer Sebastian Kurz. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kurz, Sie werden morgen 40 Jahre alt. Das sagt man oft, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, Lebensalter. Wie werden Sie denn den morgigen Tag verbringen? Wo wird gefeiert?
Also wir machen das immer sehr im kleinen Rahmen, nur mit der Familie. Bei uns in Niederösterreich am Bauernhof grillen da. Das ist eigentlich immer so. Insofern wird das jetzt diesmal nicht anders sein.
Jetzt waren Sie ja jüngster Staatssekretär, Sie waren jüngster Bundeskanzler. Wenn Sie zurückschauen auch ein bisschen auf Ihre politische Karriere, zum wirtschaftlichen Aspekt kommen wir dann eher ein bisschen später auch noch. Was war denn der größte persönliche Erfolg für Sie jetzt im Nachhinein?
Also Gott sei Dank war es eine in Summe, glaube ich, sehr schöne und erfüllende und auch erfolgreiche Zeit. Wir durften zweimal eine Wahl gewinnen, was ja als Volkspartei in Österreich alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. In den letzten 50 Jahren hat die Volkspartei dreimal gewonnen, zweimal davon mein Team und ich. Wir haben, glaube ich, einiges umsetzen dürfen, was gut für Österreich ist, eine härtere Linie in der Migration. Wir haben einen Budgetüberschuss zusammengebracht in unserer ersten Regierung mit der FPÖ. Wir haben Reformen angestoßen. Also es waren viele schöne Erfolge dabei. Vielleicht am meisten stolz bin ich auf den Familienbonus und die Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen, weil das so der Moment war, wo ich das Gefühl gehabt habe, also sozusagen das wirkt sich unmittelbar positiv auf arbeitende Menschen aus, auf Leute, die jeden Tag in der Früh aufstehen, die arbeiten, die auch noch Kinder und Familien haben. Also diese Steuersenkungen für Leute, die arbeiten gehen, das hat sich für mich sehr richtig angefühlt und es war gut, dass man da in einem Land wie Österreich, das ohnehin ein Spitzensteuerland ist, zumindest ein bisschen gegensteuern konnten damals.
Jetzt gab es allerdings nicht nur Erfolge, es gab auch Niederlagen, vielleicht auch schmerzvolle Erfahrungen. Was war denn da dabei, wo Sie sagen, das ist Ihnen bis heute in Erinnerung geblieben? Was war der schmerzvollste Moment?
Also erstens einmal in der Politik so schön und erfüllend es ist, aber es ist immer auch schmerzhaft, weil es einfach eine sehr fordernde Tätigkeit ist, wo es sehr viel Druck gibt, wo es sehr viel Gegenwind gibt. Und insofern gab es da auch viele Erlebnisse. Sicherlich für mich besonders dramatisch war damals die Phase rund um Ibiza, wo dieses Video aufkam, das leider auch die Regierung dann zu Fall gebracht hat. Das war etwas, was ich sehr schade finde, weil einfach die damalige Regierungskonstellation zwischen uns und der FPÖ, die hat sehr gut funktioniert. Wir haben, finde ich, viel weitergebracht. Es war eine sehr populäre Regierung in der Bevölkerung. Es gab viel Unterstützung, viel Zuspruch. Und durch diese Ibiza-Geschehnisse und durch dieses auch natürlich sehr verkürzte Video konnte die Regierung dann nicht mehr fortgesetzt werden. Und das fand ich sehr schade.
Vermissen Sie die Politik? Manchmal gibt es Morgen, wo Sie aufwachen und sagen, na, jetzt würde ich eigentlich lieber ins Kanzleramt fahren als ins Büro?
Na, die gibt es eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Das soll nicht negativ klingen, weil ich habe die Politik irrsinnig genossen. Ich habe das gern gemacht. Es war mir wirklich eine Ehre, der Republik dienen zu dürfen und was für die Bevölkerung machen zu dürfen. Aber ich gebe zu, das Leben jetzt mit einfach mehr Freiheit, der Möglichkeit, auch mehr mit meinen Kindern zu machen, auch einer spannenden beruflichen Tätigkeit mit meinem Unternehmen. Also das finde ich, ich finde das sehr gut, jetzt auch mal etwas anderes zu machen. Und ich habe 10 Jahre in der österreichischen Bundesregierung verbracht, das ist eine lange Zeit. Jetzt bin ich seit 4 Jahren Unternehmer, also es fühlt sich gut an, das weiterzumachen.
Sie haben jetzt schon diesen Bruch der türkis-blauen Koalition und das Ibiza-Video angesprochen. Sie haben ja auch schon mehrfach auch hier in Interviews gesagt, dass das ein Fehler war, im Nachhinein diese Koalition zu beenden. Aber vielleicht auch ein bisschen rückblickend, was ja bis heute sagenumwoben ist, wie es zu dieser Entscheidung kam. Warum haben Sie sich damals entschieden, diese Koalition zu beenden. Da gibt es ja immer wieder Gerüchte, sie hätten da Einsager gehabt, auch aus Niederösterreich, die sie dazu gedrängt haben. Warum haben sie das gemacht?
Also ich weiß nicht, ob das Wort Entscheidung das Richtige ist, und ich weiß auch nicht, ob sozusagen das Wort Fehler da passend ist, weil die Ereignisse haben sich damals so überschlagen, dass es gar nicht leicht möglich war, in eine andere Richtung abzubiegen. Wir haben zum einen die Situation gehabt, dass der Bundespräsident massiv gegen diese Regierung war, sehr eh bekannt. Den braucht man selbstverständlich, wenn man neue Personen angeloben möchte. Es gab in einigen Bundesländern massiven Widerstand gegen ein Fortsetzen der Koalition. Und es ist ja auch sehr erfolgreich damals der Eindruck vermittelt worden, diese paar Minuten sind erst der Anfang und da kommen noch Stunden und das wird alles immer schlimmer und viel Ärger. In Wahrheit war es geschickt zusammengeschnitten und mehr kam dann nicht. Also es wäre mir lieber gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Es wäre definitiv fürs Land besser gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber es ist leider so gewesen, wie es war.
Aber im Nachhinein mit dem Wissen, das Sie jetzt haben, dass Sebastian Kurz von heute, wenn er sozusagen würden Sie diese Koalition weiterführen?
Naja, wie gesagt, das war nicht allein meine Entscheidung. Ich habe damals sie fortsetzen wollen und auch versucht, sie fortzusetzen, bis es dann eben nicht mehr ging. Und natürlich, ja, hätte ich nochmal die Möglichkeit, damals würde ich intensiv dafür kämpfen, dass es weitergeht. Ich habe es damals probiert, ist leider nicht geglückt.
Welche Lehren haben Sie denn eigentlich persönlich aus diesem Scheitern der Koalition dann gezogen? Weil was ja gleich danach kam, war dann einmal ein fulminanter Wahlsieg, den Sie eingefahren haben.
Ja, natürlich, das Wahlergebnis war gut, aber mir ging es ja nicht um Stimmenoptimierung bei der Wahl, sondern mir ging es ja darum, was Sinnvolles in Österreich voranzutreiben. Und in einer Koalition mit den Grünen ist das halt wesentlich schwieriger als in einer Konstellation mit der FPÖ, wo es einfach wesentlich mehr Übereinstimmungen inhaltlicher Natur gibt. Mhm.
Sie haben ja mit Herbert Kickl damals zusammengearbeitet. Es war damals ja auch eine Bedingung, dass Herbert Kickl die Regierung verlässt. Wie bewerten Sie ihn heute?
Also ich bewerte grundsätzlich jetzt nicht Politiker in Österreich, weil ich mich in die österreichische Innenpolitik nicht einmische. Ich kann nur sagen, ich persönlich bin mit meiner politischen Zeit mehr als nur im Reinen. Ich habe das sehr genossen, habe das gern gemacht und ich bin mit allen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da im Reinen und habe ein gutes Verhältnis mit der Volkspartei, der ich angehöre, mit der Freiheitlichen Partei, mit der ich immer gut zusammengearbeitet habe, mit vielen Akteuren dort. Und ja, auch mit dem Herbert Kickl habe ich, glaube ich, Höhen und Tiefen gehabt in der Zusammenarbeit, wie das eben ist im Leben und insbesondere in der Politik.
Aber hat er sich immer noch verändert zu der Zeit, wie er damals bei Ihnen in der Regierung war?
Also, das überlasse ich anderen, das können Journalisten beurteilen oder er selbst oder der politische Gegner, das ist nicht mein Geschäft. Ich bin nicht mehr Politiker und muss daher in diese Dinge auch nicht einsteigen.
Sie haben ihn aber getroffen und auch um dieses Treffen ranken sich ja alle möglichen Gerüchte, was Sie da besprochen hätten gemeinsam. Worum ging es da?
Unnotwendigerweise gibt es da diese Gerüchte, weil es ist ganz einfach in zwei Sätzen erklärt. Ich war 10 Jahre lang Spitzenpolitiker. Ich kenne natürlich im In- und Ausland viele Politiker und treffe mich immer wieder mit politischen Verantwortlichen in der ganzen Welt und ab und zu auch in Österreich. Ich habe mich auch mit anderen getroffen. Da war es überraschenderweise nie ein Thema. Beim Herbert Kickl war es jetzt so ein großes mediales Thema. Nehme ich zur Kenntnis, ist aber eigentlich nicht notwendig.
Mhm. Vielleicht noch abschließend zu dem Themenkomplex würde ich gerne auf die Grünen kommen. Mit denen haben Sie ja dann danach zusammengearbeitet. Da hieß es am Anfang, da kommt jetzt das Beste aus beiden Welten. Hat dann im Endeffekt nicht wirklich funktioniert. Warum nicht? Waren die Parteien zu unterschiedlich? Waren die Charaktere zu unterschiedlich? Hat man sie weggeputscht? Weil die Grünen waren ja nicht, muss man sagen, ganz unbeteiligt daran, dass sie die Politik verlassen.
Die Parteien waren sehr unterschiedlich, ja. Und dass ich aufgrund meines Erlebten eine klare Meinung dazu habe, dass man die Justiz nicht als politische Waffe verwenden sollte, das ist klar. Also man hat mir damals ja 2 Verfahren angehängt. 1 habe ich schon gewonnen, 1 werde ich noch gewinnen. Und es hat mich Jahre, Gott sei Dank nicht fulltime, aber doch Jahre beschäftigt, da viele Gerichtstermine gehabt, bis dann endlich klar war, was eh von Anfang an klar war, dass diese Falschaussagevorwürfe einfach erfunden waren. Also ich glaube, Politik sollte am politischen Spielfeld stattfinden. Das bedeutet, Entscheidungen sollten bei Wahlen getroffen werden, sollte einen Diskurs geben, der sollte respektvoll sein, sollte unterschiedliche Meinungen und Zugänge geben. Aber da sollte man nicht ständig unterscheiden in gut und böse und richtig und falsch, sondern einfach unterschiedliche Zugänge, Vielfalt. Und dann sollen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Das, glaube ich, ist immer richtig und ja, egal wer betroffen ist.
Die nächste Frage erspare ich mir, deswegen stelle ich sie ein bisschen anders, weil Sie werden sicher sagen, Sie wollen die aktuelle Regierung nicht bewerten. Das haben Sie schon öfters hier auch in Interviews getan. Aber ich würde es gerne etwas genereller formulieren. Sie sind mittlerweile Unternehmer, Sie sind in der Wirtschaft tätig, Sie treffen sich mit vielen Wirtschaftstreibenden. Was würde sich denn eigentlich der Unternehmer Sebastian Kurz von der österreichischen Politik wünschen? Was müsste passieren, damit Österreich als Wirtschaftsstandort besser dasteht?
Also es ist geschickt anders formuliert, aber in Wahrheit die gleiche Frage. Also ich kommentiere die österreichische Innenpolitik nicht und darum mache ich das auch da jetzt nicht. Ich kann gern was zu Europa sagen. Ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass Europa nicht an Wettbewerbsfähigkeit in so rasantem Tempo verliert, dass der ganze Wohlstand dahin ist. Europa war lange erfolgreich, weil Leute hart gearbeitet haben, weil es Energiekosten gegeben hat, die moderat waren, weil es einen technologischen Vorsprung in vielen Bereichen gegeben hat. Und das hat sich massiv verändert, egal ob das die Autoindustrie ist, ob das die Petrochemie ist, ob das der ganze Bereich Maschinenbau ist. Da war Europa immer Spitze, ja, und weit voraus. Mittlerweile haben wir eine Situation, dass viele dieser Betriebe in Europa nicht mehr gewinnbringend arbeiten können. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer im Kopf und meiner Meinung nach ist es ein großer Fehler, sich zurückzulehnen, zu glauben, bei uns ist eh alles super in Europa. Die Wahrheit ist, andere haben uns schon längst überholt. Im ganzen Bereich Technologie, künstliche Intelligenz spielt Europa kaum eine Rolle. Es ist alles in den USA und China. Das ist aber der wichtigste Bereich in Zukunft. Also ich habe wirklich große Sorge, dass da weiterhin vieles in die falsche Richtung läuft.
Bleiben wir vielleicht auf der europäischen Ebene und gar nicht so sehr auf die österreichische Innenpolitik eingehen. Aber jetzt hätte ja die Europäische Volkspartei, die Konservativen, eine Mehrheit in der Europäischen Union. Ja, würde man sich denken, da wird eine wirtschaftsfreundliche Politik betrieben. Warum passiert das nicht? Sind die konservativen Parteien in Europa zu sehr links abgebogen oder was läuft da schief?
Ich glaube, es ist ein Mix aus vielen Dingen. Zum ersten Mal, glaube ich, ja, gibt es natürlich auch bei den unter Anführungszeichen konservativen Parteien in Europa viele, die da sehr mittig bis mittig links aufgestellt sind. Es gibt einen starken medialen Mainstream und oftmals Politiker, die, auch wenn sie was anderes denken, sich nicht trauen, das auszusprechen, was sie glauben. Dann gibt es immer wieder auf europäischer Ebene den Drang dazu, mit links zu koalieren, auch mit den Grünen. Das hat uns den Green Deal und vieles eingebracht, was einfach ja, massiv den Standort geschwächt hat, was da in den letzten Jahren betrieben worden ist. Und das verbunden damit, dass einfach auch ein großer bürokratischer Apparat gebaut worden ist, der eigentlich von der Politik teilweise entkoppelt ist und wo sehr viel an Regulierung entsteht, die den Standort nicht besser macht. Und das ist dann oft am Ende keine politische Entscheidung. Das hat auch niemand gewählt oder darüber hat niemand abgestimmt, aber es ist trotzdem vorhanden und macht uns langsamer und schwächer. Also da gibt es nicht eine Antwort, warum das so ist. Ich würde sagen, es ist ein ganzes Bündel an Gründen, aber ja, es ist sehr problematisch.
Aber warum hat der Begriff rechte Politik in Europa Ihrer Meinung nach immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack? Wenn man das jetzt mit Amerika vergleicht, wo das ja ganz anders wahrgenommen wird oder auch anderen Teilen in dieser Welt. In Österreich, also nicht in Österreich, in Europa, aber auch in Österreich, heißt es dann immer gleich rechtspopulistisch, teilweise sogar rechtsextrem.
Also ich glaube, es ist sehr stark Medien und von einigen NGOs getrieben. Also die veröffentlichte Meinung ist halt wesentlich linker, ja, oft auch wesentlich linker als die Meinung der Bevölkerung. Und dadurch, glaube ich, gibt es einen ständigen Versuch, da mit Kampfbegriffen zu arbeiten. Ich bin da überhaupt mittlerweile völlig schmerzbefreit. Ich habe meine Überzeugungen, meine Meinungen, meine Haltungen. Und wenn das jemand als rechts bezeichnen will, dann soll das als rechts bezeichnen. Ich würde mich selbst als Mitte-Rechts einordnen. Und wie das bezeichnet wird, also da habe ich schon lange aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Was ich nur weiß, ich verbringe den Großteil meiner Zeit mittlerweile im Ausland, in vielen anderen Ländern dieser Welt, vor allem auch viel außerhalb Europas. Die Geschwindigkeit, in der andere Teile dieser Welt aufholen und uns überholen, die ist sagenhaft. Also zu glauben, wir werden immer der wohlhabende Kontinent bleiben, ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr naive These und sehr abgehoben. Ganz im Gegenteil, es läuft derzeit vieles gegen uns, und wenn es nicht ein großes disruptives Umdenken gibt, dann wird künstliche Intelligenz diesen Trend nur noch mal mehr beschleunigen.
Komm gleich ausführlich zu dem Thema. Eine abschließende Frage zum politischen Teil muss ich Ihnen stellen. Ich glaube, bekommen Sie in jedem Interview gestellt, aber gehört irgendwie zu einem Interview mit Sebastian Kurz dazu. Ein Comeback in der Politik. Gibt es dafür ein Szenario? Ja, aber gibt es irgendein Szenario, wo Sie sich das vorstellen können?
Das haben wir schon öfter besprochen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe es sehr gern gemacht und ich genieße, was ich jetzt mache, und fühle mich da auch richtig aufgehoben.
Und auf EU-Ebene? Sie werden immer wieder auch als möglicher Kommissionspräsident genannt. Würde Sie das vielleicht reizen?
Ich finde es wichtig, dass auf europäischer Ebene einen Kurswechsel gibt und dass sozusagen wir schauen, dass Europa nicht den Bach runtergeht. Aber ich strebe kein politisches Amt an.
Dann kommen wir vielleicht gleich zum Unternehmertum, zum neuen Leben des Sebastian Kurz. Sie sind jetzt unternehmerisch in unterschiedlichen Bereichen tätig, vor allem in der Öffentlichkeit natürlich jetzt mit Dream, Ihrer Cybersecurity-Firma. Was planen Sie da? Wo soll das hingehen? Ja, weil von der Bewertung her ist das ja jetzt schon ein sogenanntes Unicorn, ein Milliardenunternehmen.
Es hat sich Gott sei Dank alles gut entwickelt. Wir haben vor knapp oder bald 4 Jahren gestartet und haben versucht, eben zu zeigen, dass es möglich ist, ein Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz aufzubauen, das nicht in den USA oder in China sitzt, sondern das in meinem Fall eben europäisch-israelisch ist. Die Firma entwickelt sich Gott sei Dank sehr gut und wächst sehr rasant, wie eben diese ganze Branche. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es europäische Player in dem Bereich gibt, und das ist unser großes Ziel, dass wir weiter wachsen und solch ein europäischer Player im Bereich Sovereign AI werden.
Jetzt können sich ja manche nicht wirklich was darunter vorstellen, was sie da machen. Ich meine, Sovereign AI, Cybersecurity, das sind natürlich sehr allumfassende Begriffe. Was konkret macht Dream denn?
Also wir bieten Lösungen an für sehr große Unternehmen, für kritische Infrastruktur und auch für ganze Staaten. Im Bereich KI-basierter Cybersicherheit, vor allem gegen Angriffe, die auch von künstlichen Intelligenz-Tools getrieben werden oder von staatlich finanzierten Hackern, also aus China, aus Russland, aus Nordkorea oder dem Iran. Und wir bauen souveräne Lösungen im Bereich künstliche Intelligenz, teilweise Lösungen, die sogar ohne Internetanschluss völlig on-prem air-gapped funktionieren, auch für Staaten oder große Unternehmen, die solche Lösungen brauchen. Ganz einfach formuliert kann man sagen, ich glaube, jeder, der mal ChatGPT verwendet hat, ja, weiß, wie sehr das die Welt und das alltägliche Leben verändert. Das ist eine Plattform, die fast alles weiß, alles Wissen, das es im Internet gibt, sehr generell ist, sehr breit ist, dadurch natürlich nicht immer zu 100% trifft. Und es gibt Unternehmen wie uns, die in wesentlich schmaleren Bereichen sind, aber da dann wesentlich tiefer gehen. Wir bauen Modelle eben im Cybersicherheitsbereich, aber auch in anderen Sicherheitsbereichen, die dann sehr spezifisch in diesem Bereich sind.
Wie viel KI nützen Sie privat eigentlich?
Jeden Tag. Und ich bin immer wieder amüsiert, wenn ich sehe, dass meine 70-jährige Mutter mehrmals am Tag ChatGPT verwendet und mein 4-jähriger Sohn mit einer totalen Selbstverständlichkeit, wenn ich irgendeine seiner Fragen nicht beantworten kann, zu mir sagt, dann frag doch ChatGPT. Ja, er ist noch immer ein bisschen schüchtern, wenn ich ihm dann sage, er soll selber reinreden. Aber Frag doch ChatGPT ist eine Aussage, die mehrmals am Tag kommt, wenn irgendeine Frage nicht 100% genau oder schnell beantwortet werden kann. Ja.
Wie stark wird die KI unser Leben Ihrer Meinung nach verändern?
Total. Ich glaube, es kann sich noch überhaupt niemand das volle Ausmaß vorstellen, aber der Arbeitsmarkt wird sich einfach komplett ändern. Ganz viele Jobs, nämlich auch vor allem Bürojobs, werden sich komplett verändern. Viele werden wegbrechen. Also ich glaube, dass das noch gar nicht zu 100% greifbar ist, wie anders unsere Welt aussehen wird. Und das Spannende daran ist, bei all diesen großen Veränderungen geht man ja normal davon aus, dass es sehr lange dauert, also Jahrzehnte, bis das so ist. Ja. Ich finde zum Beispiel spannend in der Robotik, ja. Da hat man immer geglaubt, das geht viel schneller, das dauert aber viel länger als erwartet. Da ist vieles dann doch am Ende sehr komplex. Überall, wo es um Daten geht, in der künstlichen Intelligenz, ist der Trend, dass jetzt eigentlich vieles viel schneller geht, als ich gedacht hätte. Also all diese großen Veränderungen, die kommen nicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren, die kommen in den nächsten Jahren. Und das, glaube ich, das wird eine irrsinnige Kraft haben und ist natürlich auch politisch sehr, sehr heikel, wie man damit umgeht.
Elon Musk hat zuletzt in einem Interview mit dem Economist sogar gesagt, in einigen Jahren wird überhaupt seiner Meinung nach kein Mensch mehr arbeiten müssen, weil die KI eh alles macht und die Menschheit kann sich sozusagen nur noch auf die schönen Dinge konzentrieren.
Also
seht ihr das auch so extrem wie er?
Das teile ich so nicht, weil ich glaube, dass Arbeit ein schöner Teil des Lebens ist. Ja? Also ich halte überhaupt nichts von dieser reinen Idee der Freizeitgesellschaft. Vielleicht, weil ich es irgendwie anders erlebt habe. Ja, meine Eltern haben immer gearbeitet. Ich arbeite sehr gern. Wenn ich ein paar Tage auf Urlaub bin, dann frage ich mich, okay, kann ich jetzt wieder was Produktives machen? Also ich glaube nicht und hoffe nicht, dass die Menschheit in so eine Richtung Freizeitgesellschaft strömt, wo es überhaupt sozusagen keine Arbeit mehr gibt, die ja eigentlich sehr erfüllend ist. Also darum teile ich diese These nicht. Aber was sein wird, ist, dass sich ganz viele Jobs verändern, dass viele Jobs wegbrechen und dass ja, viele Menschen sich dadurch natürlich Gedanken machen werden müssen, was tue ich, welche Arbeitsmöglichkeit finde ich, wo kann ich weiter einen Beitrag leisten, weil es gibt viele Tätigkeiten, wo Leute bisher Tolles geleistet haben und jetzt kommt man drauf, das kann die künstliche Intelligenz innerhalb von Sekunden und sogar besser. Ja? Mhm. Natürlich ändert das den Arbeitsmarkt, aber ich hoffe trotzdem, dass es gelingt, eben mit diesem Mehr an Produktivität auch neue Bereiche zu entwickeln, neue Jobs zu schaffen und eben sozusagen als Menschheit noch schneller und weiter voranzukommen.
Und wenn wir noch jetzt beim Thema Arbeit sind, muss ich natürlich darauf ansprechen, ist Kinderbetreuung für Sie Arbeit?
Ja, natürlich. Also ich glaube, sozusagen meine Mama habe ich erlebt, sich immer um mich kümmernd, danach meine Oma pflegend, das alles neben ihrem Job. Bei uns ist es jetzt so, dass meine Frau deutlich mehr macht, weil ich eben berufstätig bin und viel auch im Ausland bin mit unseren beiden Kindern als ich. Und ich würde mal sagen, es ist sicher härter als meine Tätigkeit. Aber weil das wahrscheinlich eine Anspielung auf den Christian Stocker ist, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass er es so gemeint hat und entschuldigt hat er sich auch.
Mhm. Und ganz zum Schluss noch, 40 Jahre, stehen jetzt auch irgendwann einmal die Hochzeitsglocken an?
Schauen wir mal.
Herr Kurz, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.